Möbel, Menschen, Meinung. Der Möbelkultur-Podcast. Diese Folge ist ein Mitschnitt des Möbelkultur-Talks auf der Miko Connect. Im Panel From Industry to Market diskutieren Sabine Brockschnieder, Marc Mispelkamp und Marco Verhasselt, warum Innovationen oft nicht im Markt ankommen und was sich ändern muss. Moderiert wird das Gespräch von Gabriele Mühlen. Viel Spaß!
Also, zunächst mal herzlich willkommen zu unserem Premieren-Möbelkultur-Talk auf der Premiere der Miko Connect. Wir haben gerade im Gespräch mit Sabine Ganzko schon gehört, dass es nicht unbedingt das Produkt selbst ist, sondern oft auch die Fähigkeit, es zu verkaufen. Deswegen geht unser Thema heute genau darum, From Industry to Market, wie Innovation beim Kunden ankommt. Ich sage das auch nicht abstrakt. Wir haben Oberflächen, die sich nach Wochen zu Hause vielleicht sogar besser anfühlen als im Showroom. Wir haben Platten, die gesünder sind als hier zuvor, aber kein Händler weiß, wie er das eigentlich so richtig erklären soll. Und wir haben auch Konfiguratoren, die wir nicht so richtig einsetzen, obwohl schon viele Millionen investiert wurden. Warum das so ist und was wir gemeinsam besser machen können, bespreche ich heute mit dieser Runde, über die ich mich sehr, sehr freue. Und deswegen möchte ich Sie auch gerne noch mal vorstellen, damit alle wissen, was Sie auch so auszeichnet. Ich fange an und ich fange jetzt nicht mit der Dame an, das hat aber nichts mit meiner Unhöflichkeit zu tun, sondern tatsächlich mit der Wertschöpfungskette. Ich gehe so ein bisschen in die Richtung. Marco Verhasselt verantwortet bei Schattdekor den Vertrieb für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Länder, soweit ich informiert bin. Und das als Prokurist, also nicht nur auf der Visitenkarte, sondern tatsächlich mit Verantwortung. Schattdekor ist Weltmarktführer im Dekorpapierdruck. Wenn Sie heute Abend nach Hause kommen und Ihre Küche anschauen, die Oberfläche, die wie Holz aussieht, aber eben keine ist, dann ist Schattdekor möglicherweise dabei. Marco Verhasselt weiß also besser als die meisten, welche Designs kommen, bevor der Handel sie überhaupt gesehen hat. Herzlich willkommen. Und da vorne ist auch der Stand, an dem man mal so ein bisschen schauen kann, was gerade so Trend ist. Und ich habe heute gelernt, es ist ein Nussbaum, aber darüber reden wir später nochmal, weil das ist nicht so meins. Sabine Brockschnieder ist Geschäftsführerin bei Bauformat Küchen und Burger Küchenmöbel in Löhne. Das ist ja hier so quasi um die Ecke, wer sich auskennt. Ist auch sehr schön. Ich war schon ein paar Mal da. Immer spannend, auch bei den Herbstmessen mal vorbeizuschauen. Sie ist Juristin. Ich hatte eben ja schon eine Juristin auf der Bühne. Ganz spannende Verbindung, die den Weg in die Geschäftsführung gefunden hat. Und ihre Kolleginnen und Kollegen nennen sie deshalb nicht CFO, sondern Soul Managerin. Das sagt eigentlich alles. Sie ist die Person im Unternehmen, die entscheidet, ob eine Innovation sich rechnet und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Menschen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Herzlich willkommen auch nochmal an Sie. Marc Mispelkamp verantwortet als Geschäftsleiter Vertrieb und Marketing bei Allianz, dem Einkaufs- und Marketingverband. Seit 60 Jahren, wir sind jetzt im Jubiläumsjahr, ne? Das ist richtig, wir haben ein großes Jubiläumsjahr.
Genau, wir sind im Jubiläumsjahr.
Mittelständische Möbel- und Küchenhändler in Deutschland stärkt. Und er weiß, wovon er spricht. Er hat Möbel verkauft, Marken aufgebaut, Händler beraten und auch selbst ein Unternehmen gegründet. Über 25 Jahre Möbelbranche, von der Verkaufsfläche bis zur Verbandsstrategie. Das muss erstmal einer nachmachen. Sein Motto lautet, und deswegen ist er auch heute hier, nein, nicht nur deshalb, die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen. Das passt. Herzlich willkommen, Herr Mispelkamp. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich starten. Und ich möchte von allen mal wissen, was ist für Sie persönlich die spannendste Innovation, so in der Branche gerade, die es vielleicht noch nicht, vielleicht noch oder vielleicht nicht, so richtig in den Verkauf, in den Handel ganz nach vorne schafft. Und warum? Fällt Ihnen dazu etwas ein? Ihnen bestimmt.
Man muss ja mehrere Facetten da sehen. Es gibt ja die technischen Innovationen, das ist das eine. Und das zweite Thema ist aus unserer Sicht Schattdekor natürlich auch die Dekor-Innovationen, die man in den Markt bringt. Und da muss man natürlich die Frage stellen, wann ist eine Innovation marktreif und wann schafft es, in den Markt reinzukommen? Und ich hatte vorhin einen Kommentar noch mitbekommen, ja, das Anti-Fingerprint-Thema. Und da möchte ich ganz, das ist für mich eigentlich ein ganz klassisches Thema. Anti-Fingerprint ist eine Technologie, die wir über 10 Jahre mittlerweile bei uns im Unternehmen haben in der Lackierung und tatsächlich über 5 Jahre gebraucht hat, bis es dann endlich irgendwann mal im Markt angekommen ist und tatsächlich da beim Handel tatsächlich jetzt erst oftmals verkauft wird. Ich habe vor 2 Jahren selber eine Küche gekauft und da kam dann die Verkäuferin und hat gesagt, von wegen, ja, da haben wir jetzt was ganz Neues, was ganz Tolles, Anti-Fingerprint und ganz tolle Geschichte und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil seit 8 Jahren sprechen wir davon und das ist genau das Thema, was wir haben, wenn wir um technische Innovation reden. Wenn wir um Dekore sprechen, Innovation, da muss man ganz klar sagen, bei uns merken wir, dass hier tatsächlich wir in unserer Trendforschung locker 2, 3, 4 Jahre voraus sind. Weil das Thema, wir greifen diese Pflänzchen, die in Mailand zu sehen sind, in der Modeindustrie zu sehen sind, schon sehr früh auf, entwickeln da dementsprechend Dekore. Und Sie haben gerade das Thema Nussbaum angesprochen. Das Thema Nussbaum haben wir vor 3 Jahren zum Beispiel sehr intensiv schon beworben auf der Messe. Und jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und da merkt man einfach diese Langfristigkeit, was diese Kette braucht.
Kann ich gut nachvollziehen. Also ich finde aber genau, das ist das Thema, was wir ja haben. Warum braucht ihr eine eigentlich sehr gute Innovation wie Anti-Fingerprint so lange? Ja, so.
Ja, schwieriges Thema, weil wir kommen ja von einer ganz anderen Seite tatsächlich. Und ich, die jetzt nicht die klassische Produktrolle ja bei uns im Unternehmen wahrnimmt, sehe es eigentlich so, dass ich oft die fehlende Verbindung zwischen Ihnen jetzt als Beispiel, zwischen dem Handel und uns dann tatsächlich sehe, weil wir sehen Innovation, viel Innovation. Es braucht aber zu lang, weil die Abstimmung einfach nicht rechtzeitig passiert. Und ich wünsche mir da eigentlich für die Zukunft, dass so gerade eben der Zulieferer, wir als Hersteller und aber auch eben der Handel, dass da enger zusammengearbeitet wird und dass da so ein bisschen diese Barrieren fallen gelassen werden, weil ich glaube, dann sind wir deutlich schneller in der Innovation und können auch eben sehen, bringt uns Innovation an der Stelle was, wenn sie dann da ist im Produkt oder eben auch nicht.
Mhm. Genau, deswegen sitzen wir auch hier, um genau das Thema nochmal intensiv zu diskutieren.
Ja, jetzt muss ich ja als Dritter in der Runde was dazu sagen. Also ja. Das Thema ist ja nicht, dass wir zu wenig Innovation hätten, sondern das Thema ist ja tatsächlich, dass der Handel oder wie der Handel darauf reagiert. Jetzt haben wir hier natürlich für jemanden aus der Küchenindustrie eine Branche, die sehr, sehr intensiv auch von Innovation lebt und die auch relativ zeitnah umgesetzt wird, also quasi auch getrieben wird von Innovation, sei es über die Geräteindustrie oder jetzt auch die Kassenmöbelindustrie. Ich komme ja aus meinem ersten Leben heraus auch von der Möbelindustrie und da war es dann halt so, dass ich mir schon die Frage gestellt habe, nach so 30, 35, 40 Jahren jetzt Branche, wo gibt es denn da die echte Innovation? Ich musste gerade ein bisschen nachdenken. Nussbaum kenne ich über die italienischen Premium-Anbieter natürlich schon seit 10, 15 Jahren, die im Export das sehr, sehr gut verkauft haben, aber natürlich nicht im inländischen Markt. Und ich frage mich schon, wo ist denn im Kassenmöbelbereich jetzt so echte Innovation und wie wird das interpretiert von den, ich sag mal, unseren tradierten mittelständischen Herstellern, die wir so vermarkten wollen. Die Küchenindustrie, das funktioniert hervorragend. Da werden diese neuen Front, so No-Print-Oberflächen, wird das vermarktet und da ist es auch eine nennenswerte Größe. Aber ich sehe es jetzt im Kassenmöbelbereich zum Beispiel nicht so richtig. Ne?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass oftmals gerade aktuell in der Kassenmöbelindustrie alte Preislogiken da auch noch eine Rolle spielen. Und natürlich ist es so, wenn ich dann neue Oberflächen haben möchte, dann habe ich eine andere Kosten- und Preislogik dahinter. Und ich möchte nur ein Beispiel bringen, dass gerade im Kastenmöbelbereich einer der größten Abnehmer und Produzenten auf der anderen Seite gibt es da so ein großes schwedisches Unternehmen, die zum Beispiel nahezu komplettes Furnier jetzt rausschmeißen und dafür jetzt Oberflächen reinnehmen, die Furniercharakter haben. Das sind gedruckte Oberflächen, lackierte Oberflächen, wo wir wirklich synchron, sage ich mal, wirklich mit der Struktur den Marktglanzeffekt haben, wo wir heute ganz andere Qualitäten erreichen. Und die setzen sehr, sehr stark auf das Thema. Die setzen übrigens auch auf das Thema Nussbaum jetzt neu. Und es ist ja ganz interessant, wenn man die Farbpsychologie sieht. Vor 15 Jahren haben wir das Thema Nussbaum, Splintnussbaum gehabt ungefähr. Jetzt haben wir 10 Jahre, 12, 13 Jahre einen sehr starken Eichetrend gehabt. Und wenn man sieht, in den Zeiten, wo, sagen wir mal, eher auch etwas, ich sag mal, wie jetzt unsicherer das Ganze ist, ändern sich Farbkonzepte. Da ändern sich Farbkonzepte. Wenn ich jetzt in die Küche schaue, wenn Sie Ihre Zahlen, Absatzzahlen sich die letzten Jahre angeschaut haben, dann war ganz viel tiefschwarz, Arctic White als Beispiel, die brechen alle im Moment weg, die gehen weg. Es gibt hier ein Farbchange und deswegen hat jetzt auch in Zentraleuropa auf Nussbaum wieder eine Chance, dass er da etabliert wird. Aber was mir jetzt gerade in der Rückwärts gedacht hat, in dieser ganzen Kette rückwärts, die Informationen aus dem Handel kommen bei uns ja gar nicht an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich, auch in der Diskussion oftmals. Wir haben einen Kontakt direkt zur Küchenindustrie. Mhm. Natürlich unser erster Ansprechpartner, wenn ich in Richtung Küchenindustrie denke, ist die Holzwerkstoffindustrie. Habe ich schon mal gesagt, das wäre auch noch ein Part, den man hier mit involvieren könnte in die Diskussion. In der Küche haben wir einen guten Austausch miteinander. Drum funktioniert das dann auch. Aber im Wohnmöbelbereich funktioniert das gar nicht mehr, dass wir da irgendeinen, da habe ich dann irgendeinen Verband, der dazwischen ist. Dann gibt es noch dort die Einkäufer, die Category Manager und. Und da zurückgespiegelt in unsere Richtung wird gar nichts. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir alle sehr intensiv dran arbeiten könnten, genau. Gerade in der digitalisierten Welt.
Absolut, das wäre ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Diese Verbindung zwischen Handel, uns und Ihnen. Und ich glaube, das würde einen tatsächlichen Mehrwert bringen.
Das ist auch keine Einbahnstraße, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Wir haben, nachdem mir gesagt wurde, dass wir hier Slido nutzen, wollen wir natürlich, wir reden jetzt hier relativ lange, wir möchten Sie aber natürlich auch gerne einbinden. Und deshalb bräuchten wir jetzt mal die Slido-Umfrage, die erste, und wollen mal fragen in die Runde, im Publikum, was ist aktuell die größte Hürde, damit Innovation im Möbelmarkt ankommt? Wir haben ja schon ein bisschen was gehört und da haben wir natürlich auch verschiedene Antwortmöglichkeiten, damit es ein bisschen einfacher ist. Also einfach den QR-Code scannen und wir schauen uns mal kurz live an, was das Publikum sagt. Ha, das ist aber mal eindeutig oder hat nur einer gewählt? Ja, es kommt. Achso, ich sehe es da unten auch, genau. Ich bin ja auch davon überzeugt, gerade im Küchenbereich, dass Komplexität auch ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, da sind wir aber doch, also wir haben natürlich hier wirklich einen klaren Sieger im negativen Sinne. Aber wir sind, das zeigt natürlich, dass wir auch einfach richtig sind, dieses Thema intensiver zu diskutieren. Zu viele Varianten, zu viel Komplexität. Glaube ich, ja, das kann auch entlang der Wertschöpfungskette sein. Ich denke immer, wenn auch mal aus Endverbrauchersicht, und da kann ich sagen, absolut. Aber natürlich auch diese Kommunikation zwischen Industrie und Handel, die wir natürlich auch hier stärken wollen, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ich finde es sehr spannend, dass das Publikum da auch so eine klare Meinung zu hat.
Interessant ist ja, dass ja auch zu wenig Zeit für Beratung am Point of Sales überhaupt gar nicht ein Punkt ist.
Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass so wenig Händler hier sind, möglicherweise.
Ich glaube, das liegt auch am Publikum und der Zusammensetzung. Ja. Wir haben jetzt hier wenig Einzelhandel natürlich vertreten, weil wir haben den Schwerpunkt jetzt woanders liegen. Aber vielleicht möchte ich mal auf diesen einen Punkt auch tatsächlich eingehen. Zu viele Varianten und zu viel Komplexität. Das kann man natürlich entlang der Wertschöpfungskette diskutieren, aber auch über den Einzelhandel. Wir sind ja der klassische Gegenentwurf zu dem Thema des schwedischen Möbelhauses. Ne? Und wir stehen natürlich auch für ein starkes Netzwerk aus mittelständischen, inhabergeführten Unternehmungen, sei es jetzt in der Küche, aber auch im Möbelhandel mit oder ohne Küche. Und ja, was man erkennen kann, ist halt, dass wir dort eine Veränderung haben. Also die Beratungskompetenz nimmt nicht zu, sie nimmt tatsächlich ab am POS. Dementsprechend gibt es natürlich heute technische Tools wie Konfiguratoren, die hast du ja vorhin genannt, die man dann einsetzen kann und nutzen kann. Aber das geht ja auch immer so ein Stück weit auch am Thema vorbei. Denn es ist ja so, der Kunde, der heute noch ein Möbelhaus betritt, der sucht seine Küche, seine Wohlfühlküche, der sucht sein Sofa, er sucht seine Anbauwand, die er nutzen möchte und nicht tausende von Möglichkeiten, die er sich irgendwie neutral irgendwie anguckt auf der Fläche. Und deswegen sage ich, naja, die wirklich guten Produkte und die auch nachhaltig funktionieren, sind auch die sinnstiftend sind und die eben nicht so komplex sind. Weil, wie gesagt, wir haben am POS das Problem, gerade bei größeren Flächen, dass die Beratungskompetenz halt nicht mehr so ist. Ne?
Oh, ja, das ist, darf ja, ich ganz ist, kurz einhaken. Ja. Wir haben ja gerade das Thema Beratung auch gehabt, auch ne, im Thema Möfa etc. Warum ist das, liegt das an dem Personal, das fehlt, oder warum ist die Fachkompetenz nicht mehr so da?
Ja, machen wir uns nichts vor. Also, wenn man sich so die Löhne und Gehälter, die möglich sind im Einzelhandel, in Kombination mit den Arbeitszeiten anschaut, dann ist das natürlich aus der Historie heraus gewachsen, jetzt nicht mehr so attraktiv für junge Menschen, die den Willen haben und die Leistungsfähigkeit haben und auch die Kompetenz haben. Mit der Frau Gansko, mit der Sabine haben wir natürlich auch viel Kontakt und da sieht man dann schon, dass sie die wirklich leistungsbereiten Führungskräfte dann lieber in die Industrie wechseln, weil dort halt die Arbeitsbedingungen auf Sicht einfach attraktiver sind. Ne? Die wenigsten wollen auch Verantwortung übernehmen, das ist auch so ein Thema. Ich gehe lieber in einen größeren Konzern unter den Dachmantel eines größeren Konzerns oder einer größeren Unternehmung, als wenn ich jetzt im Einzelhandel dort mich zum Beispiel selbstständig mache, was in der Küchenindustrie noch oder im Kücheneinzelhandel noch gut funktioniert. Da haben wir ja viele, viele Neuzugänge also jetzt beim Küchenring, also unserem Schwesterunternehmen, sind die Hälfte der Zugänge sind Neugründungen, die natürlich über die Industrie, Küchenindustrie, subventioniert werden und über die klassischen Mittelstandsbanken. Das hast du heute im Möbelhandel überhaupt nicht. Du hast ja eher mit Schließung zu tun, gerade auch von langen, tradierten, gut geführten Unternehmen, weil einfach da keine Nachfolgeregelung ist. Und da greifst du das eine in das andere. Und wenn ich dann über Innovation nachdenke, ja, eine Innovation wäre, wenn wir mal den Mittelstand ein bisschen finanzieren könnten, weil dann würden viele Probleme, auch was jetzt die Industrie hat im Vertrieb, gar nicht mehr aufkommen. Ne?
Es ist natürlich ein Riesenthema und ich weiß gar nicht, ob die Leute keine Verantwortung mehr übernehmen wollen. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Es wird ja immer viel geschimpft über die jungen Menschen, die nachkommen. Ich denke schon, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, aber es fehlt eben an Attraktivität. Und so Arbeitszeitmodelle verändern sich, Lebenseinstellungen verändern sich und da nehme ich einfach noch zu wenig Flexibilität da. Das haben wir natürlich etwas einfacher, weil wir jetzt erstmal nicht am Wochenende arbeiten müssen. Das ist ganz klar, das ist unser Vorteil.
So
aber
einfach.
Auch die Dinge kann man ja attraktiv gestalten und ich glaube eben, und ich weiß ja, dass die Verbände das machen, schon sehr viel in dem Thema der Nachfolge und das ist, glaube ich, eins unserer Zukunftsthemen, weil wenn wir diese kleinen Studios wirklich aufrechterhalten wollen und wollen eben nicht nur die Großfläche, und dann müssen wir da einiges investieren und auch da gilt es wieder, die gemeinsame Zusammenarbeit eben zu machen. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Varianten und Komplexität, das ist natürlich auch etwas, was darauf einzahlt, warum man vielleicht diese Verantwortung im Handel gar nicht übernehmen will. Weil wenn es jedes Jahr jeder irgendetwas Neues gibt und deswegen sind wir ja tatsächlich mittlerweile im Zwei-Jahres-Rhythmus und der hat sich gut bewährt, dann ist das einfach zu viel, weil wer will sich denn jedes Jahr ein neues Verkaufshandbuch antun? Ist ja furchtbar. Also.
Ja, und was soll es jedes Jahr neuen Innovationen wirklich geben, die nutzenstiftend sind oder aus Endverbrauchersicht mal? Ich meine, Innovation der Innovation wegen ist vielleicht ja nicht so sexy. Deswegen, wir müssen schon gucken, was braucht denn der Endkunde wirklich? Ja. Da ist auch bei uns, ich sag mal, im Mindset eine Veränderung tatsächlich da. Auch wir gehen jetzt viel früher in unserer Modellentwicklung an die Hersteller ran, also ein halbes Jahr vorher. Früher haben wir es alles mit der MOW, unserer wichtigsten Leitmesse jetzt, nachdem es Köln ja nicht mehr in der Situation gibt, haben wir das vorgelagert. Aber wir jetzt haben unsere Modellentwicklung für die Exklusivthemen und auch mit in Dialog mit der Industrie, mit der Küchenindustrie, vorgezogen, schon auf Januar, Februar, März zum Teil. Ja. Wahrscheinlich ist das sogar auch noch zu eng gefasst. Man müsste sogar etwas frühzeitiger anfangen.
Ja,
also das Thema Komplexität, muss ich sagen, das ist auch ein Thema, was alle umtreibt, weil die Komplexität bringt natürlich auch eins dazu, Vielfalt. Und die Vielfalt bringt dazu, wir sind alles Massenhersteller. Und diese ganze Thematik der Vielfalt erschlägt uns eigentlich in unserem Grundtun und in unser Grundproduktionssetup. Und das ist auch ein Thema, was wir überfrachten den Markt auch. Da muss man ganz selbstkritisch, haben wir das bei Chatdecor auch gesagt, wir haben jedes Jahr über 100 Dekore entwickelt. 100 Dekore, da rede ich noch nicht von Farbstellungen. Und wir haben das ganz klar reduziert. Und wenn man bei uns auf unseren Stand geht, wir haben ein Motto seit mittlerweile einem Jahr, das nennt sich Simplify. Und dass wir wirklich, wir wollen so einfach wie möglich machen und sehr konzentriert. Wir zeigen ganze 4 Dekore dort, wo wir wissen, die sind jetzt schon im Markt etabliert, weil wir brauchen nicht die, mal böse gesagt, 100. Eiche durchs Dorf treiben. Das macht keinen Sinn, sondern wir müssen die richtigen Dekore, wir machen da sehr viel Datenanalyse auch. Data-Driven Design ist so ein Thema, was wir da in der Richtung machen. Aber das Thema Simplify ist für uns ganz wichtig. Und das bedeutet auch für uns, früher haben wir nur ein Dekor gezeigt. Heute kümmern wir uns darum, dass Tiefziehfolie verfügbar ist, dass dann dementsprechend die Tiefziehfronten gemacht werden können. Wir schauen, dass die ganze Konsistenz in den verschiedensten Randbereichen der Produkte auch sind, dass die Kante dazu passt und. Also das ist viel mehr Verfügbarkeit über die Holzwerkstoffindustrie. Mhm. Also da versuchen wir es viel einfacher zu machen, Komplexität rauszunehmen und uns wirklich auf wenige Themen zu konzentrieren.
Das ist auch absolut richtig, denn die Frage ist ja immer, verkaufen wir durch diese hohe Komplexität und Varianz ein Brett mehr? Wahrscheinlich nicht. Aber die Produktion leidet. Und das ist ja das Thema, was wir haben. Wir müssen weiter automatisieren, um eben die Prozesse auch sauber am Laufen zu halten, eine Produktivität zu haben. Der Vertrieb möchte natürlich eine absolute Individualisierung. Und das ist auch richtig und wichtig. Aber es stellt sich immer am Ende aller Tage die Frage, ist das noch im gesunden Verhältnis? Mhm. Und das mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und da gilt es wirklich tatsächlich auch mal den Mut zu haben und zu sagen, da kommt eine Veränderung rein.
Ja. Wie entscheiden Sie denn? Sie haben die Finanzen im Griff. Wie entscheiden Sie, wenn jemand vorhin pitcht und sagt, wir müssen das ins Programm nehmen oder das ist jetzt echt eine Innovation, die brauchen wir. Wie entscheiden Sie, hopp oder top?
Ach ja, das ist von vielen Komponenten abhängig. Und ich will jetzt gar nicht das nur so aus dieser Finanzbrille, dann ist es einfach, dann sage ich, okay, das muss mehr Ertrag bringen, ich brauche Umsatz.
Kann man das nicht im Vorfeld immer schlecht sehen.
Genau. Ne? Wie ist die Risikobewertung? Nein, es ist immer eine ganzheitliche Betrachtung. Ich möchte natürlich auch eben wissen, haben wir erstmal die Leute an Bord, die diese Innovation auch umsetzen können? Weil oft scheitert ja eine Innovation gerade im Mittelstand. Und wenn wir jetzt nicht von den klassischen Konzernstrukturen sprechen, wo wir wirklich Abteilungen im klassischen Innovationsmanagement haben, scheitern daran, dass die Fachabteilungen dann auch oft überfordert sind. Das ist eine gut gemeinte Idee. Alle sind erstmal begeistert, dann werden die Kosten angesetzt, oft viel zu hoch, wo man da erstmal schon so ein Fragezeichen dran macht. Und dann sind alle begeistert und dann fällt das Personal an irgendeiner Stelle aus oder es ist halt eben nicht genug bewertet worden. Und deswegen schaue ich mir das immer ganzheitlich an. Und wenn ich halt eben sehe, okay, es kommt für uns ein Ertrag dabei raus, die Leute haben es auch so sauber runtergepitcht, dass sie eben tatsächlich das Projekt auch umsetzen können. Und wir haben eine Risikominimierung, dann kann ich da auch meinen Haken dran machen. Aber für mich ist es tatsächlich immer eine ganzheitliche Betrachtung und alles andere wäre auch zu kurz gesprungen.
Wie entscheiden Sie, Sie haben gerade von Simplify gesprochen, wie entscheiden Sie dann, das wird ja nicht einfacher, wenn man weniger Varianten anbietet, wenn man eigentlich so viel aufbaut, was wirklich einen Mehrwert bietet?
Also da sind wir in ganz enger Abstimmung mit unseren Partnern, dass wir da die frühzeitig mit involvieren, dass man auch sagen von wegen, ja, auch gewisse Testkunden hat, wo man sagt, dass man dann dementsprechend hier die Machbarkeit prüft, die Akzeptanz prüft und natürlich ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, man muss es ganzheitlich anschauen. Wir haben auch schon Themen gehabt, Innovation, wo man gesagt haben, das waren geniale Sachen und du bist manchmal zu früh mit dem Thema im Markt drin. Da war der Markt noch nicht reif dafür. Das Produkt an sich war marktreif, aber der Markt war noch nicht dafür reif. Und das muss man ganz klar auch immer sehen. Und wie wir das machen, das ist wirklich in engster Abstimmung intern. Aber wir schauen, dass wir auch sehr früh unsere Kunden, unsere Partner, also ich rede nicht nur von Kunden, sondern wirklich auch Partner, mit einbeziehen in solche Themen, damit wir dementsprechend hier nicht so viele Fehlschüsse haben. Man hat immer wieder einen dabei. Das muss auch so sein, weil sonst macht gar keiner mehr Innovation. Aber damit man das minimiert.
Wie ist das im Handel? Wir sehen ja, wie gesagt, zu viel Komplexität. Maybe. Aber was passiert, was sagen die Händler? Verstehen die Innovationen, die kommen? Gibt es Themen, wo man als Händler sagt, der Verbraucher, der will das vielleicht gar nicht oder so ein bisschen aus Angst vorm Verbraucher sagt, nee, lass mir lieber.
Also jetzt bin ich ja auch für die Kommunikation zuständig bei uns und auch ein bisschen für den Vertrieb. Der Punkt ist ja der, wo fängst du an? Sobald ein Produkt auf den Markt kommt, muss man ja die Frage stellen, ist das jetzt sinnstiftend oder ist es nicht sinnstiftend? Ja? Und schafft der Vertrieb des jeweiligen Vorproduzenten, des Hauptproduzenten, dies auch zu kommunizieren durch das Nadelöhr der Einkäufer, jetzt im Verband zum Beispiel, oder halt auch nicht? Und dann kommt auch das flankierende Thema noch dazu. Das heißt, wenn du eine ganz neue Oberfläche hast, die aber sonst nicht im Markt etabliert ist, ist das natürlich bei der Platzierung ein Risiko unter Umständen, weil wir sprechen ja auch, wir kriegen die Ware ja im Handel nicht geschenkt, wir müssen sie ja bezahlen nach gewissen Kriterien. Und da ist die Innovationsbereitschaft, sage ich ganz ehrlich, im Handel im Moment nicht gegeben, weil auch die Finanzdecke natürlich auch nicht unbedingt gewährleistet. Wir haben jetzt schon ein, zwei schwierige Jahre hinter uns. Dementsprechend haben wir auch die negativen Medien draußen oder die Meldungen der Medien draußen. Nicht die Medien sind negativ, sondern die Meldungen. Und das ist schon nicht von Hand zu weisen. Also die, wie sagt man so schön, das Eis wird dünner, auf dem wir stehen, ne, was die Finanzdecke anbelangt. Und da muss man schon sehr mutig sein oder halt eine Lücke sehen im Sortiment, um auf eine echte Innovation aufzuspringen, zu sagen, daran glaube ich jetzt. Mhm. Also das wäre so die Vorgehensweise, ne?
Die Frage ist ja mal an der Stelle, ja, absolut richtig, was Sie sagen. Und das ist natürlich immer genau die Position, die dann gestrichen wird, wenn die Decke dünner wird. Aber ich glaube immer, dass es genau in diesen Zeiten auch wichtig ist, mutig zu sein und mal zu schauen, was es an Veränderungen möglich macht. Und ich finde es immer ganz spannend, bei uns dann gerade im Unternehmen zu sehen, wie viel die Leute auch bereit sind, für eine Innovation zu tun. Und ich sage, okay, ich kann euch aber nicht das Budget dafür freigeben. Und die sagen mir dann anschließend, wir kriegen es auch so hin. Gib uns einen ganz kleinen Betrag. Wir hatten das jetzt beispielsweise, wir wollten ganz gerne eine Azubi-Kampagne machen. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, schön, aber Film drehen ist nicht, kostet viel zu viel Geld. Und ich habe denen tatsächlich genau 100 Euro gegeben. Und es ist eine der geilsten Kampagnen geworden ever. Und da sitzen sie und die sind mega. Und das finde ich toll. Und das ist dann auch eben Innovation.
Na, da schließt sich auch immer so ein Kreis, was Unternehmen, Unternehmenskultur und solche Themen angeht. Weil das machen natürlich auch nur Mitarbeiter, die grundsätzlich begeistert sind von dem, was sie tun. Na, und das muss man natürlich auch.
Ja, aber es hat auch was mit Mut zu tun und es einfach mal
anzupassen. Absolut, absolut. Wir haben ja auch gesehen, und das ist natürlich etwas, was Herr Mispelkamp jetzt unbedingt sagen will, oder beziehungsweise weiß nicht, ob er sagen will, aber wir haben gesehen, auch während Corona, das hat uns als Agentur damals auch getroffen, wirklich Marketingbudgets werden erstmal gekürzt und wir haben gesehen, diese Leute sind nicht mehr da.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube auch nicht, dass wir sind ja unternehmerisch geprägt. Also jeder, bei uns, wir sind zwar keine Genossenschaft, aber wir haben eine genossenschaftliche Struktur, wo jeder unserer Mitglieder auch Gesellschafter ist. So, und das sind alles selbstständige Unternehmer. Und natürlich müssen wir abschätzen, wie bereit oder wie viel Bereitschaft ist dafür da, auf einen komplett neuen Artikel zu setzen. Jetzt habe ich in meiner Vergangenheit ja immer mal wieder auch Handelsmarkenkonzepte aufgebaut. Und ich muss sagen, da muss man schon dicke Bretter bohren. Selbst wenn man starke Partner an seiner Seite hat, die eine gewisse Reputation haben, ist es immer noch sehr, sehr schwer, diese Konzepte auch umzusetzen. Und zwar nicht, weil die Konzepte schlecht sind, das gar nicht mal, sondern weil es einfach eine gewisse Unsicherheit draußen am Markt herrscht. Und auch auf verschiedensten Ebenen. Das fängt an bei Brandschutz, was viele Leute im Moment bei größeren Flächen immer mal wieder trifft. Das hängt mit EU-Gesetzen zu tun oder zusammen, die immer mal wieder uns hier, wir haben ja auch über den digitalen Produktpass vorhin was gehört, ne? Ich weiß gar nicht, inwiefern unsere Händler da überhaupt schon sich damit auseinandergesetzt haben. Ich meine, ich war gestern auf einer Erfahrungsaustauschgruppe, kurz ERFA genannt, bei uns. Die wussten davon doch gar nichts, was 2027 auf sie zukommt. Und das wird, ich sag mal, disruptiv werden.
Ja, absolut.
Von der Wertschöpfungskette angefangen bis hin zum letzten Glied in der Kette im Handel Richtung Endverbraucher, weil diese Transparenz, die sind ja gar nicht gewohnt. Und auch den Umgang mit dieser Transparenz, ne?
Sehe ich ähnlich. Wir sind ja noch beim Thema Innovation, beziehungsweise wie übersetzen wir die Innovation ja am Ende zum Endkunden. Ne? Alle sollen ja sehen, da gibt es was Neues, Tolles zu kaufen. Über die Situation, die wir gerade haben, sprechen wir noch. Aber jetzt würde ich gerne mal wissen, Sie verkaufen Oberflächen beziehungsweise ja auch Atmosphäre damit. Wie soll das beim Endkunden ankommen? Schulen Sie? Wie machen Sie das? Wir brauchen ein bisschen Storytelling, wir brauchen ein bisschen, damit man einfach weiß, dass Stadtdekor ist jetzt das, was sein muss.
Also wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit unseren direkten Kunden, aber auch mit den indirekten Kunden zusammen. Wir machen Workshops auch, Design-Workshops. Ich sage auch immer, ich bin kein klassischer Verkäufer, ab und zu darf ich auch Designberater sein. Und das sind tatsächlich eigentlich für mich auch oftmals die schöneren Termine, weil Verkäufer ist ja dann eher auf Zahlen manchmal fixiert und das ist das Schöne, wenn man darüber redet. Aber es ist tatsächlich viel Schulung. Aber was mir immer beim Handel oder ich habe mal aus dem Handel einen Kommentar gehört, ja, wenn ich jetzt auch noch Design verkaufen muss, dann wird es jetzt schwierig, weil ich habe so viele technische Themen, ich habe Planungssoftware zu machen. Wenn ich jetzt auch noch Design verkaufen soll da, dann wird das Ganze schwierig. Und da sind wir aber wieder bei vorher, was die Leute im Endeffekt im Handel für Fähigkeiten haben oder wer dann noch da ist. Und dann wird es dann irgendwann mal ein bisschen schwierig. Aber uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Und da sind wir sehr penetrant, hätte ich beinahe schon fast gesagt, dass wir tatsächlich hier dieses Storytelling auch in Social Media machen, dass wir sehr klar analysieren, wer sind da Entscheider in diesen einzelnen Ketten, wen muss man da mit ins Boot holen. Wir bieten diese Workshops auch für Kunden und indirekte Kunden an. Es gibt zum Beispiel auch Bereiche jetzt außerhalb von Zentraleuropa, wo wir nur mit den Entscheidern im Markt, mit den Designern dementsprechend diese Workshops machen und die das dann wiederum reintragen in ihre Industrie. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Und Stadtdekor, muss man dazu sagen, war vor mittlerweile, ich sag mal, 25 Jahren oder vor 30 Jahren schon fast oder 25 Jahren der Erste, der nicht nur Bilder an die Wand gehängt hat und das gesagt hat von wie eine Galerie, das ist die Buche und wir hören hinten bei den Steinen auf, sondern dass man da ein gesamtheitliches Konzept draus gemacht hat. Und das ist, glaube ich, mit einer der DNA, die wir heute haben bei uns.
Wie ist das bei Ihnen? Ich finde das, ja. Ne, man muss ja irgendwie sehen, wie man das
genau. Durchkriegt. Wie kommt das neue Produkt zum Händler hin? Genau. Wir haben natürlich auch viele dieser Design-Workshops, die wir dann eben anbieten, gerade eben dann, wenn wir Innovationen, Neuheiten mit aufnehmen. Und ja, es ist genau richtig, was dann kommt. Mhm. Dieses Design-Thema ist tatsächlich noch ein herausforderndes Thema, weil es kommen dann diese klassischen Küchenplanungen und je nachdem, wen man dann eben im Handel hat, wird das gern angenommen oder nicht. Und ich sage immer, das ist doch eine Riesenchance, wenn ich so ein bisschen Design mit aufnehme, weil wenn der Endkunde reinkommt in so ein kleines Küchenstudio und da sitzt ein cleverer Verkäufer und der fragt so ein bisschen nach, was denn eigentlich so eingerichtet werden soll, dann kann er, ohne jetzt den Möbel schmälern zu wollen, aber er kann ja ganz viel auch aus dem Küchenmöbel machen. Und so ein Endkunde hat doch ein tolles Gefühl, wenn er im Handel in so einem kleinen Studio das Gefühl hat, er hat da so einen kleinen Designer, so einen Innenarchitekten vor sich sitzen, der ihm das schön einrichtet. Und ich glaube, das ist eben das wieder, da müssen wir einfach noch mehr zusammentun, dass das besser wird. Und ich glaube auch eben tatsächlich, dass das jungen Menschen auch Spaß bringt. Da brauchen wir natürlich die richtigen Tools, da brauchen wir einfache Tools. Da müssen wir eben die Dinge, die langweilig sind, die müssen einfach da sein, durch KI etc. Ja. Und dann kann man sich auch diese Dinge fokussieren. Und ich glaube, das bringt eine wirkliche Innovation und auch für einen Mehrwert für uns alle.
Also da bin ich komplett dabei, tatsächlich. Denn was wir sehen, ist ja, dass gerade der Mittelstand eigentlich am stabilsten operiert. Das muss man mal ganz klar festhalten. Also wir haben die GfK-Zahlen gerade letzte Woche und diese Woche zur Genüge gesehen. Also von echter Krise kann man nicht sprechen. Also müssen wir mal tiefer eintauchen. Woran es denn liegt, dass wir da gerade auch im Kassenmüllbereich oder auch im Polstermüllbereich, hier im Coburger Raum, da haben wir ja gerade echte Baustellen, die wir da auf Industrieebene haben. Und was soll ein Händler verkaufen, wenn keine Ware mehr da ist? Ich komme natürlich auch aus dem höherwertigen Segment heraus und mit Design habe ich jetzt keine Probleme, keine Berührungsängste, weil am Ende geht es ja nur um Bedürfnisbefriedigung. Entweder bin ich junge Familie und ich muss die erste Wohnung oder das erste Haus einrichten, dann habe ich sicherlich andere Bedürfnisse zu befriedigen im Verkauf auch, als wenn ich jetzt Zweit- oder Dritteinrichter bin. Und wir verkaufen halt im Einzelhandel auf einer sehr persönlichen Ebene Emotionen auch. Und das darf man nicht vergessen. Also die Emotionen sind vordergründig und wir gehen als Verband für unsere Mitglieder bei Innovationen so vor, dass wir versuchen, denen das so mundgerecht wie möglich zu präsentieren und auch konzeptionell davor zu gehen und gestalten ganze Flächen von 200, 400, 500, 600 Quadratmetern, damit dort, ich sag mal, maximale Sicherheit auch ist für das Invest. Und wir nehmen dann unsere Industriepartner dann schon mit ins Boot und planen dann gemeinschaftlich und schulen dann auch vor Ort. Weil das ist das A und O. Und wir gehen nicht so sehr auf die Produkte ein, auf der technischen Oberfläche, sondern wir gehen dann auch in die Tiefe rein und sagen, was ist denn das Verkaufsargument jetzt genau? Ja, für welchen Zielkunden ist denn dieses Produkt überhaupt da? Und gehen dann ein bisschen anderen Weg. Ne? Mhm. B2B sehe ich es noch ein bisschen anders. Ja. Da muss man natürlich technisch sein. Ne?
Also tatsächlich, dieses Thema Emotionen ist ganz wichtig. Und das machen, glaube ich, der Einzelhandel und auch die Studios machen das sehr gut. Oder viele sehr gut. Darum stehen die stabiler da als die Großfläche. Weil wer heute auf die Großfläche geht, ich möchte jetzt kein Bashing betreiben, aber das ist sehr anonym. Und erstens, wenn ich im Kastenmöbelbereich gehe, dann habe ich ja alle Kommoden in der gleichen Art und Weise. Dann wird mir die Designentscheidung wird mir schon mal abgenommen, weil ich kann mich ja gar nicht mehr entscheiden, was das Design großartig angeht. Es steht ja nur eins da. Und da brauche ich eigentlich nur das Maßband nehmen und schauen, was passt wirklich bei mir rein. Und das machen halt andere, ich sag mal jetzt im Einzelhandel, machen das anders. Und ich habe selber persönlich auch erlebt, eine kleine Story, ich möchte es nicht zu lang darüber referieren, aber ich bin auch zum Kücheneinzelhandel gegangen und habe mich beraten lassen, obwohl ich designaffin bin auch. Und das Erste, was die Dame dann zu mir gesagt hat, ich komme zu dir auch in die Wohnung, ich schaue mal an, wie du das dir vorstellst, hat sich das angeschaut und hat gesagt zu mir, ja, Marco, dein Küchenfenster muss um 0,5 Meter versetzt werden. Dann habe ich sie erst einmal gesagt, ich will eine Küche kaufen und keine Fenster. Und dann sagt sie, aber wenn du eine vernünftige Küchenplanung hast, dann müssen wir das ganzheitlich sehen. Und hat dann auch geschafft, auch noch Sideboards zu verkaufen. Ich habe das Fenster natürlich versetzt und so weiter. Top-Beratung. Und da muss ich sagen, das kann der Küchen-Einzelhandel, Fachhandel top. Und darum, glaube ich, stehen die auch einfach noch besser da.
Das denke ich auch. Aber manchmal eben auch nicht. Und das ist ja dann die Frage, woran hakt es? Wer trägt da die Verantwortung, wenn Innovation nicht verkauft wird, beziehungsweise dass Innovation verkauft wird? Muss da mehr die Industrie ran? Ist es der Händler, der auf die Industrie zugehen muss? Wie müssen wir uns da verständigen?
Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Ihren Unternehmungen ist, aber ich würde jetzt mal sagen, Innovation wollen erstmal alle haben natürlich. Aber wir haben ja immer ganz viele Leute um uns herum, die dann ganz genau wissen, dass diese Innovation, die wir da gerade haben, nicht funktioniert. Ja? Sie wissen aber nicht, was besser funktioniert. Also man muss auch aushalten, je nachdem, wo man jetzt angesiedelt ist, dass man also diesen Kritikern nicht zu sehr zuhört, sondern versucht hat, seine Vision umzusetzen von Innovation und die auch auf die Straße zu bringen. Und da braucht man schon starke Nerven und ein bisschen Mut, sicherlich auch. Aber wenn man Veränderung will, dann muss man dann halt auch mal durchziehen. Ne?
Mhm. Ja, ist einfach so. Ne? Man muss auch einfach den Mut haben, mal zu scheitern. Und das ist auch nicht schlimm. Ja, und das wird dann immer so verteufelt und dann wird gleich immer hochgerechnet, was hat das jetzt gekostet? Ja, das passiert. Das gehört auch dazu. Und das darf natürlich nicht oft passieren, weil ansonsten wird dann auch bei uns die Decke dünn, auf jeden Fall. Aber aus diesen Fehlern kann man ja auch tatsächlich etwas lernen und etwas Neues entstehen lassen. Und ich glaube eben tatsächlich, dass wenn man eine saubere People-Kultur lebt, dann nimmt es aber auch gerade eben die Mitarbeitenden mit. Und die haben auch Lust, dann die Veränderung mitzugehen. Und das hat dann immer auch Change zur Folge. Und wenn Change da ist, dann kann Innovation auch tatsächlich im Unternehmen leben. Und das ist einfach ganz wichtig.
Mhm. Kann ich absolut nur bestätigen. Also ist bei uns ähnlich. Und Budgetierung ist wichtig. Aber daraus auch danach zu sagen, lesson learned. Was haben wir daraus gelernt? Wie machen wir es anders? Wie gehen wir da an die Themen ran? Und was ich mir tatsächlich wünschen würde, und jetzt schaue ich wieder in die Kette bei uns so rein, dass tatsächlich auch mal sowas mal wir irgendeine Möglichkeit finden, eine Rückkopplung. Weil oftmals wissen wir es gar nicht, warum hat das jetzt so nicht funktioniert? Oder warum hat eine Anti-Fingerprint-Oberfläche 6-7 Jahre gebraucht, bis sie überhaupt im Markt akzeptiert hat, wo wir gesagt haben, da ist ein echter Kunden, mehr Nutzen da, gerade bei matten Oberflächen. Und sowas ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wo ich sage, dass wenn wir da einen Weg finden würden, eine Rückkopplung über die ganzen Fertigungsketten hier zurück, das wäre hervorragend für alle, glaube ich, in dem Bereich.
Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Wo funktioniert die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette gut und wo muss man sagen, da müssen wir wirklich nochmal neu ansetzen oder da brauchen wir Ansätze?
Es ist tatsächlich eben die Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen diesen drei Komponenten und die Komponente, die Sie vorhin noch mit reingebracht haben, die Holzwerkstoffe. Da müsste es einfach ein schnelleres Miteinander und einen Austausch geben, um eben tatsächlich diese Sicherheit der Lieferkette dann auch wirklich aufrechterhalten zu können, damit eben diese Innovation auch wirklich dann im Markt relativ schnell ankommt. Und ich glaube, wenn dieser Austausch nicht da ist, es findet ja immer ein Austausch zum Zulieferer statt. Wir haben natürlich auch immer den Austausch mit Ihnen, aber wir drei tauschen uns nicht gemeinsam aus, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht ist das ja heute hier mal der Anfang,
dass oder Sie sich austauschen.
Dank Ihnen.
Ich wollte es auch sagen, tatsächlich. Vielleicht ist das ja der erste Schritt in eine bessere Welt, weil eins ist klar, wir brauchen Innovation. Ohne Innovation geht es nicht tatsächlich. Die Welt dreht sich ja weiter und vielleicht ist das ja wirklich der erste Schritt in einen anderen Austausch, eine andere Form, weil tatsächlich mit der Industrie, unseren direkten Partnern, haben wir einen sehr intensiven Austausch auf verschiedensten Ebenen, von den Messen angefangen, aber auch mit unseren Gremien, die wir dann in das Haushalt quasi gehen. Oder wir haben Messeformate bei uns im Unternehmen, da ist der Austausch schon sehr intensiv. Nur halt nicht mit der Zulieferindustrie tatsächlich. Mhm. Ne?
Also bei uns ist es auch so, dass wir mit unserem Zulieferer, also Papierindustrie, einen sehr engen Austausch haben natürlich, um unseren direkten Kunden. Da haben wir auch einen sehr guten Austausch. Wir haben auch zu den Top 10, wenn ich jetzt in die Küche denke, Top 10 Unternehmen in Deutschland auch einen relativ guten Austausch, aber dann hört es auf. Wir haben auch zum Teil Schlafzimmermöbelindustrie, aber es hört tatsächlich dann bei unseren indirekten Kunden auf und dann der Loop, sage ich mal, weiterzuführen, in Richtung Handel und da Rückmeldung, dass wir haben es teilweise mit großen Einkaufsverbänden, die dann auch wieder eine Rückmeldung bekommen. Aber es ist auch ganz schön interessant, wenn man dann die Großen dann spricht, wie wenig die auch wieder Rückmeldung aus ihren eigenen Häusern bei sich auswerten, sammeln und daraus wieder Rückschlüsse ziehen. Das ist ganz erstaunlich, weil da bin ich eigentlich von ausgegangen, das ist das, was der große Schwede ganz anders macht und sehr intensiv macht. Da bin ich überrascht gewesen, dass das in Deutschland oder mit den großen Häusern, die man so alle kennt, relativ wenig passiert.
Ja. Na gut, ich meine, jetzt kommen wir aus einem tradierten Umfeld. Datenstrukturen und, wie soll ich sagen, die zur Verfügung stehenden Daten und die Datenqualität, das wäre ein separates Gesprächsthema, das wäre abendfüllen wahrscheinlich.
Absolut.
Aber das ist natürlich aus der Historie heraus auch so. Wir kriegen relativ viel Feedback tatsächlich aus dem Handel, weil wir haben kleinere inhabergeführte Strukturen, genauso wie größere inhabergeführte Strukturen. Und da ist der Austausch über die ERFA-Gruppen, über die Einkaufskommissionen etc. pp., da sind wir schon sehr, sehr intensiv im Austausch. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann wissen wir es auch relativ schnell. Also das kann ich nur bestätigen, weil da gibt es dann immer konkretes Feedback, ne? So, aber was natürlich auch ein Thema ist, wenn wir gerade bei Innovation noch ein bisschen hängen, was ich natürlich schon sehe, ist, und das finde ich natürlich sehr gefährlich, der fehlende Mut, das haben wir vorhin schon mal diskutiert, aber dieses Benchmarking, was wir natürlich haben. Wenn einer wirklich den Mut hatte, etwas Innovatives auf den Handel loszulassen, dann ist es schon so, dass andere direkt auf diesen Zug drauf fahren und dann hast du halt diese Gleichmacherei irgendwann auf der Fläche. Und da bin ich jemand, der dazu, wie soll ich sagen, motivieren möchte, einen eigenen Weg auch mal zu gehen und den auch durchzuhalten nachhaltig, weil ich glaube, das fehlt uns tatsächlich. Und das ist auch einer der Gründe, warum Möbel, bei Küchen sieht es ein bisschen anders aus, vielleicht nicht mehr so sexy ist zu kaufen, weil nämlich der Kunde ist irgendwann frustriert. Er sieht immer nur das gleiche Produkt in unterschiedlicher Preisstellung bei immer der gleichen Handelsstruktur. Und das ist halt nicht Kaufanreiz unbedingt. Ne? Da sprechen wir nämlich nicht über Emotionen.
Ja, es ist ganz interessant. Man muss ja mal nur überlegen, wer von uns allen, die hier so sitzen, kommt auf die Idee, dass er zum Beispiel mal einfach mal mit der Familie einen Ausflug in ein Möbelhaus macht.
berufsbedingt. Ja,
außer der
berufsbedingt.
Berufsbedingt. Aber ich kenne es leider von meiner Familie her, dass man zumindest ein Möbelhaus die ganze Familie immer gerne ansteuert. Da bin ich eigentlich derjenige, der genervt ist und am Schluss noch die Teelichter mitnehmen muss. Da muss man halt überlegen, da sind wir wieder beim Thema Emotionen und wie kriege ich dazu dann dementsprechend, ich glaube, da sind sie mit dem Einzelhandel, mit der kleineren Flächen sind sie top, da merkt man das ja auch, wenn man da reingeht. Aber ich glaube, im Gesamten müssen wir, da ist Verbesserungspotenzial.
Ich glaube, wir brauchen einfach ein anderes Essen, so ein Köttbullar oder so, das wäre dann ganz gut.
Ich glaube aber, und das finde ich aus meiner auch Außensicht auf die Branche manchmal anstrengend, dass das nicht verstanden wird. Dass, wenn du kommst aus Marketing, da weiß man halt einfach, wie es funktioniert. Das war schon immer so, dass andere uns da teilweise überholt haben, weil wir haben dann gesagt, wir haben die besten Bauteile, wir haben die beste Qualität, wir haben das Beste dies. Und dann kommt da so ein Apple und sagt, ich mache jetzt MP3-Player und der erzählt einfach 1000 Songs in a Pocket. Ja? Und dann hast du verloren, das ist einfach so. Also deswegen nochmal die Frage, wie wichtig ist auch dieses Erzählen, dieses Storytelling, wie kriegt man das? Das muss ja wirklich jeden erreichen, damit man am Ende im Handel das auch rüberbringen kann.
Also ich finde das absolut wichtig, tatsächlich, dieses Storytelling. Ich habe das immer tatsächlich, kann das sagen, wenn wir Hausmesse haben, führe ich immer meine Leute, das sind Banker, die uns dann besuchen und so weiter. Und mit denen sage ich immer, mit denen mache ich keine Schräubchenkunde, weil die wollen natürlich irgendwie was anderes hören. Das heißt, ich lausche immer unseren Architekten, die dann die Story erzählen, warum wir diese Messe so geplant haben. Und das ist was ganz Schönes. Und ich glaube eben, dass das dann auch vielleicht manchmal mehr hängen bleibt. Und da müssen wir einfach ein bisschen mehr dran arbeiten, das besser zu vermitteln. Und natürlich darf es auch immer der Technik und wie die Front und etc. aufgebaut ist. Aber so dieses Schöne zu verkaufen, damit auch dann ein Händler weiß, warum er wie die Emotionen wecken sollte beim Endkunden, das ist, glaube ich, etwas, das ist einfach ganz wichtig. Und das sehe ich immer, wenn auch Leute dann aus dem Export kommen, wie anders die dann eben mit dem Produkt auch umgehen. Und ja, ich glaube, da können wir uns manchmal einfach auch noch eine Scheibe abschneiden. Und dann ist das Glas auch nicht so oft halb leer.
Ich habe jetzt gerade schon so Zeichen bekommen, ich könnte stundenlang weiterreden, ehrlich gesagt. Tut mir leid für Sie, aber danke, dass Sie durchhalten. Wir haben dieses Thema natürlich Kriege, Krisen, alles, was so drumherum ist, können wir hier gerade so ein bisschen ausblenden. Ehrlich gesagt, ist das mal ganz schön, sich darüber über positive Dinge zu unterhalten. Eine Frage habe ich dazu noch. Wie stark wirkt sich das im Moment auf Ihre Innovationsfähigkeit, auf Ihr Fortkommen aus, auf Ihre wirtschaftliche Situation?
Also auf die Innovationskraft sicherlich nicht, aber auf die Konsumfreudigkeit, und darüber müssen wir ja mal nachdenken, sehr wohl. Unsere typischen Kunden des Mittelstandes sind ja Zweit- und Dritteinrichter und nicht die junge Familie vielleicht. Die fühlt sich dann in Schweden dann auch ganz wohl manchmal. Das ist auch in Ordnung so, aber diese Menschen haben ja keine Grundbedürfnisbefriedigung, und dementsprechend müssen wir, und deswegen plädiere ich halt auch dafür, dass wir etwas mehr Sexiness in ich sag mal, diese Art der Präsentation angefangen und auch Art der Möbel natürlich auch investieren. Und weil diese Menschen werden natürlich schon von äußeren Einflüssen, also beeinflusst natürlich. Und das ist nicht von Hand zu weisen. Die könnten schon, die Sparquoten sind wieder hoch, ja. Aber sie wollen halt nicht. Und ich kann das verstehen, ein Stück weit. Ne? Wenn man, ich sag mal, in Richtung unsichere Zeiten geht, dann investiere ich vielleicht nicht unbedingt, sondern halt lieber die Flocken beisammen. Und da sind dann andere Dinge wie Urlaub, da belohne ich mich sehr, sehr weit im Kommen. Und wer eine vierköpfige Familie hat wie ich, wenn man da in Urlaub fahren möchte, 14 Tage an die normalen Locations, da wundert man sich, was das mal vor 5 Jahren gekostet hat und heute kosten kann. Dafür sind die Menschen gerne bereit dafür, aber versucht doch mal ein schönes Sofa zu verkaufen. Und darunter leidet die gesamte Branche ein Stück weit, dass wir da halt eben nicht mehr so viel Lust machen auf Konsum. Ja?
Ja, das ist einfach ein Riesenthema. Dieses Thema Konsum sind ja zwei Säulen, dass der Bauturbo eben erst sehr spät jetzt greifen wird. Dann haben wir das Konsumthema, was nicht greift. Ja, es ist genug Vermögen da. Die Menschen trauen sich nicht, weil die Zeiten zu unsicher sind. Und das hat politische Hintergründe. Und natürlich jetzt das, was gerade wieder weltweit passiert, hat natürlich massive Einflüsse auf uns. Ne? Also Sie müssen sich anschauen, wir leben auch von der Containerwelt. Die Preise gehen extrem hoch. Ja, wir merken es bei ersten Lieferungen, die wir halt eben aus anderen Ländern bekommen, dass wir dort einen Engpass haben werden. Da müssen wir jetzt gut schauen. Und dass das jetzt nicht dazu beiträgt, dass wir, wo wir ja alle so auf 2027 hoffen, wir schieben das ja jetzt seit 2024 jedes Jahr ein Jahr weiter.
Die Talsohle ist schon öfter durchschritten
worden. Das wird. Das macht es natürlich jetzt gerade nicht besser. Und wir haben einfach eben zu viele politische Themen, wo Menschen halt auch eben in Positionen sitzen, die für uns ja nicht mehr kalkulierbar sind. Ne? Und das ist einfach das Thema, was wir haben. Da müssen wir jetzt gut rauskommen und das schaffen wir, glaube ich, nur im geeinten Europa. Und das ist jetzt unsere Hausaufgabe, die wir zu tun haben.
Und gemeinsam. Und das anders geht's nicht. Also das Thema Innovation in der jetzigen Zeit, also für uns ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist kein Thema, wo wir jetzt, sagen wir, zurückschrauben. Im Gegenteil, also in Krisenzeiten muss man ja innovativer sein. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass bei uns auch Themen 2 bis 3 Jahre brauchen, mindestens bis sie in den Markt rein sind. Wir müssen jetzt aktiv sein. Und wir sind sehr aktiv bei Chatecor, was das angeht, auch mit unseren Partnern, damit wir sagen, wenn dann dementsprechend der Markt wieder 2027, hoffentlich, wir haben ja alle... Ja, bestimmt, ja. Wir hatten tatsächlich auch auf 25 Ende schon gehofft, dann auf 26. Seit, sagen wir, 2 Wochen reden wir auch eher über 27 wieder. Dass dann aber das auch marktreif ist und dass dann auch dementsprechend wir liefern können und dass dann für eine ganze Lieferkette auch funktioniert. Und da muss jetzt das passieren und nicht dann, wenn wir hoffentlich 27 wieder aus der Krise sind.
Ich meine, die Küchenindustrie ist natürlich direkt abhängig von den Fertigstellungen der Wohneinheiten. Ne? Und wir haben ja wirklich einen Stau aus verschiedensten Gründen. Bauanträge sind gestellt, sind auch genehmigt, aber es wird nicht gebaut, weil die Investoren dahinter im Moment nicht bauen, weil die Baunebenkosten und sonstige Kosten natürlich sehr hoch sind, also Zinsen und so weiter. Das verändert sich gerade. Und sobald das, ich sage jetzt mal, ins Rollen kommt, werden auch die Küchen wieder nochmal mehr Futter bekommen. Und wir sind ja noch bei Möbeln nochmal dahinter. Das heißt, die Küche ist immer das Erste, was verkauft wird. Und deswegen hoffen wir schon, dass das jetzt Ende 26, Anfang 27, dass da schon mal ein bisschen was passiert. Ne?
Wir sind hier wie in einer wirklich guten Talkshow. Wir überziehen gerade. Der Nächste wartet natürlich schon. Ich muss tatsächlich eine Umfrage jetzt mal kappen, weil wir das gar nicht mehr schaffen. Aber es ist wirklich super spannend mit Ihnen hier. Und ich glaube, diese Verbindung gerade, die ist gemacht für was Größeres. Ich möchte aber dennoch einmal von Ihnen, und Sie sind alle schon so positiv, aber ich glaube, das macht auch die Atmosphäre, das macht diese Veranstaltung, nochmal hören, was als wirklich letzte Frage, macht Ihnen die Zukunft unserer Branche mehr Mut oder mehr Sorge?
Mehr Mut. Wir haben Chancen. Und die Chancen, natürlich gibt es Risiken und wir alle strugglen im Moment. Und wir werden uns neu aufstellen müssen. Viele müssen sich neu aufstellen. Aber die insgesamt macht mir das Mut.
Da kann ich mich nur anschließen. Das ist eine tolle Branche, ist ein tolles Produkt. Und da kann man viel machen. Und ich glaube, wenn wir uns neu aufstellen, ein bisschen mutiger sind, das Angestaubte mal so ein bisschen zur Seite schieben, dann kann da noch was ganz Großes draus werden.
Also ich bin auch sehr zuversichtlich, weil wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit unseren Industriepartnern zusammen. Insofern glaube ich schon an eine wieder normale Zukunft.
Das ist wichtig, denn mit Mut wollen wir auch enden, ehrlich gesagt. Also ich fand diese Runde extrem spannend, weil ich heute schon sehr viel hier an den Ständen gesehen habe, was Innovationen angeht. Ich habe sehr oft das Thema gehört, es kommt nicht so richtig ganz an und ganz durch, weil da einfach auf dem Weg der Wertschöpfungskette etwas fehlt. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier so ein bisschen Grundstein gesetzt haben, daran was zu ändern. Ich glaube, wir brauchen Innovation, wir brauchen aber auch Marketing, wir brauchen Storytelling und wir brauchen natürlich die entsprechenden Unternehmen, die das auch alles auf die Straße bringen und den Mut auch dazu haben. Also deswegen ganz, ganz vielen Dank erstmal an Sie, dass Sie den Mut hatten, bei mir dabei zu sein.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Mehr auf möbelkultur.de. Möbel, Menschen, Meinung. Der Möbelkultur-Podcast.